unterstützen. Für die Aussprache ist erneut eine Dauer von 26 Minuten vereinbart, wenn denn alle soweit sind, was erkennbar noch nicht der Fall ist. Aber jetzt. Ach so, jetzt verstehe ich das schon. Dann eröffne ich die Aussprache und es beginnt Karin Ley für die Gruppe Die Linke.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, tausende Mieterinnen und Mieter sind geschockt über die horrenden Heizkostennachzahlungen für 2022. Es geht um mehrere tausend Euro, in Einzelfällen sogar um 10.000 Euro. Das bringt Menschen, die kein Geld auf der hohen Kante haben, in existenzielle Nöte, und wir dürfen sie nicht alleine lassen. Denn es geht nicht um individuelles Fehlverhalten. Es ist die Folge des Energiepreisschocks. Und es ist auch die Folge einer falschen, unzureichenden Politik. Die Gaspreisdeckel haben Sie auslaufen lassen, die Mehrwertsteuer auf Gas wieder angehoben und den CO2-Preis obendrein. Für uns als Linke ist klar, niemand darf wegen diesen Heizkostennachforderungen jetzt seine Wohnung verlieren. Wir fordern einen Heizkosten-Notfallplan. Wir brauchen ein Kündigungsmoratorium und einen Härtefallfonds. Und jede zweite Nebenkostenabrechnung ist falsch. Besonders negativ ist mal wieder Vonovia aufgefallen. Mit Preistreibereien, Tricksereien wird bei den Nebenkosten abgezockt. Die Konzerne verdienen doppelt an der Miete und an überzogenen Heizkosten. Vonovia-MieterInnen in Bottrop, in Berlin-Mariendorf, im Baumschulenweg hatten den Mut, gegen die Konzerne sich zur Wehr zu setzen. Und jetzt müssen tausende Rechnungen korrigiert werden. Herzlich Glückwunsch. Und erst vorhin haben einige Betroffene vor dem Bundestag protestiert. Die Abzocke mit Heizkosten, die Preistreiberei zum Beispiel bei der Fernwärme und die Trickserei mit Nebenkosten, das muss aufhören und es muss endlich stärker geahndet werden. Letztes Jahr gab es übrigens noch die Möglichkeit für Betroffene, das Bürgergeld 3 Monate später noch einmalig zu beantragen. Jetzt steht nur noch 1 Monat dafür zur Verfügung. Das ist doch absurd. Und schließlich müssten wir das Problem bei der Wurzel packen. Wir brauchen endlich eine staatliche Preisaufsicht. Es dürfen keine spekulativen Preise auf die MieterInnen weitergegeben werden. Die Spekulation mit Miete und mit Energie, die muss endlich aufhören.
Und die nächste Rednerin ist Dr. Zander Martens für die SPD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen der demokratischen Parteien! Dass unser Kündigungsschutz unzureichend ist, merken wir meist erst dann, wenn es soweit ist, also wenn die Kündigung bereits im Briefkasten liegt. Ob das Arbeitsverhältnis oder der Mietvertrag ist, der Mensch neigt einfach dazu, sich in Sicherheit zu wiegen und zu denken, mir würde doch sowas nie passieren, bis es dann manchmal eben doch anders kommt. Brauchen wir überhaupt einen Kündigungsschutz bei Mietschulden? Wer einfach immer brav seine Miete zahlt, hat doch nichts zu befürchten. Und wer es nicht auf die Kette bekommt, die Miete pünktlich zu zahlen, ist selbst schuld und fliegt zu Recht aus der Wohnung. Wer so denkt, dem kann man nur von Herzen wünschen, dass er oder sie im Leben nie in eine Situation kommt, die Miete kurzfristig mal nicht komplett oder nicht pünktlich bezahlen zu können, einen Zahlendreher bei der Kontonummer des Vermieters gemacht zu haben oder eine Nachzahlungsforderung für die Heizkosten von 9.000 Euro zu bekommen. Sie können mir glauben, das sind keine Einzelschicksale. Und aufgrund solcher Versäumnisse, ja teilweise Lappalien, haben bereits zahlreiche Mieterinnen und Mieter ihren Mietvertrag verloren und sind aus ihrer Wohnung geflogen. Denn die Rechtslage ist derzeit folgende. Wenn ein Mieter an 2 Terminen hintereinander die Miete nicht gezahlt hat oder mit mindestens 2 Monatsmieten im Rückstand ist, kann der Vermieter eine außerordentliche und somit fristlose und zusätzlich auch eine zweite ordentliche Kündigung mit der üblichen gesetzlichen Kündigungsfrist aussprechen. Was Mieter machen können, um die fristlose Kündigung noch abzuwenden bzw. unwirksam werden zu lassen, ist den Vermieter wieder zufriedenzustellen, also in diesem Fall alles zu bezahlen, was noch aussteht. Dafür räumt das Gesetz dem Mieter eine sogenannte Schonfrist ein, innerhalb derer er oder eine öffentliche Stelle, Träger der Sozialhilfe, Wohngeldstelle, die Mietschulden nachzahlen kann. Zahlt der Mieter seine Schulden, so ist die außerordentliche Kündigung wieder aus der Welt geschafft. Dieser Ansatz ist sinnvoll, denn niemandem sollte zugemutet werden, wegen einer verspäteten oder falsch adressierten Zahlung seine Wohnung zu verlieren. Allzu oft darf man sich einen solchen Ausrutscher natürlich auch nicht erlauben. Die Schonfristzahlung darf deshalb nur einmal in 2 Jahren in Anspruch genommen werden. Sie ist also die absolute Ausnahme und gewährt dem Mieter nur in großen zeitlichen Abständen eine letzte Chance zur Nachholung der Mietzahlung. Kein Vermieter muss also fürchten, regelmäßig auf seine pünktliche und vollständige Mietzahlung verzichten zu müssen. Die Regelung ist als Notlösung gedacht und bietet einen fairen Ausgleich zwischen dem Interesse des Mieters, seine Wohnung behalten zu dürfen, und dem Interesse des Vermieters, seine Miete vollständig und pünktlich zu erhalten. Und die Wurzeln dieser sinnvollen Idee reichen übrigens zurück bis in die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Bereits mit dem Mieterschutzgesetz von 1923 hat man die Notwendigkeit eines sozialen Mietrechts erkannt. 2001 wurde die Regelung letztmals angepasst und der Zeitraum für die Nachzahlung auf 2 Monate verlängert, um den Sozialhilfeträgern mehr Zeit zum Eingreifen zu geben. Darin erkennt man bis heute den sozialen Zweck dieser Regelung, den sie auch heute erfüllen musste, die Obdachlosigkeit zu vermeiden. Und selbst wenn jemand kein Mitgefühl mit den direkt Betroffenen aufbringen kann, die Rechnung geht auch gesamtgesellschaftlich und finanziell auf. Obdachlosigkeit bedeutet weitere staatliche Hilfen und Anstrengungen zur Unterbringung der Betroffenen, Hilfe bei der Wohnungssuche und vieles mehr. Wenn man sich mit der Schonfristzahlung nicht von einer Kündigung retten kann, wird eine neue, üblicherweise teurere Wohnung benötigt. Und da diese teurere Wohnung auch durch die Sozialleistungsträger bezahlt werden würde, soll diese Regelung auch eigentlich unseren Staatshaushalt entlasten. Genau mit diesem Gedanken erfolgte auch die letzte Anpassung 2001. Nur tut sie das aktuell nicht mehr. Die aktuelle Regelung zur Schonfristzahlung schützt weder unseren Haushalt noch die Betroffenen vor Obdachlosigkeit. Denn die Regelung wurde durch die Rechtsprechung ausgehöhlt. Der Bundesgerichtshof hat den Vermietern die Option freigelassen, zusätzlich zur außerordentlichen eine ordentliche Kündigung auszusprechen. Eine solche ordentliche Kündigung kann der Mieter im Gegensatz zur außerordentlichen nicht durch nachträgliche Befriedigung des Vermieters verhindern. Die Schonfristzahlung gilt also nicht für alle Kündigungsarten und hilft in der Praxis deshalb nicht weiter. Denn was passiert? Sobald ein Mieter Schulden hat, sprechen viele Vermieter 2 Kündigungen aus. Neben der fristlosen, hilfsweise auch eine ordentliche Kündigung für den Fall, dass die außerordentliche Kündigung unwirksam ist oder wird. Und egal wie schnell der Mieter seine Schulden zurückzahlt, die außerordentliche fristlose Kündigung kann er abwenden, die ordentliche Kündigung bleibt aber wirksam. Die Mieter müssen also ihre Wohnungen räumen, obwohl sie die Mietschulden vollständig beglichen haben. Rechtlich bescheinigt das oberste Gericht uns, dem Gesetzgeber, an dieser Stelle einen Wertungswiderspruch, indem wir außerordentliche und ordentliche Kündigungen unterschiedlich behandeln. Dieser Wertungswiderspruch wird von der Rechtswissenschaft unisono und über Parteigrenzen hinweg kritisiert. Denn denklogisch beruhen beide Kündigungen auf demselben Zahlungsverzug. Deshalb ist rechtspolitisch eine Gleichbehandlung der Rechtsfolgen geboten. Zudem ist es selbstverständlich und offensichtlich auch sozialpolitisch geboten, dass ein Mieter, der eine Wiedergutmachung hinbekommt, seine Wohnung nicht direkt verlieren sollte. Die Regelung zur Schonfristzahlung soll dem Mieter im Fall der Fälle eine letzte Chance bieten. Nur tut sie das aktuell nicht mehr. Mit einer kleinen Anpassung im BGB könnte man Mieter in die Lage versetzen, eine ordentliche Wohnungskündigung durch eine rechtzeitige Nachzahlung der Schulden vom Tisch zu wischen. Wir könnten das nicht nur tun, sondern wir müssen das tun. Darauf haben wir uns schließlich aus gutem Grund auch in unserem Koalitionsvertrag geeinigt. Und ich hoffe sehr, dass wir diese Einigkeit bald ins Gesetz gießen können. Nicht nur, um unseren Staatshaushalt in schwierigen Zeiten zu entlasten, sondern vor allem, um den vielen Mieterinnen und Mieter in unserem Land besser vor Wohnungslosigkeit zu schützen. Auch und gerade die, die heute denken, mir kann doch so etwas nie passieren. Vielen Dank.
Und die nächste Rednerin ist Maria-Lena Weiß für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Eine warme Wohnung ist ein elementares Grundbedürfnis jedes Menschen. Deshalb soll kein Mieter wegen einer hohen Heizkostennachzahlung seine Wohnung verlieren. Das ist absolut richtig. Falsch ist hingegen Ihr linker Kampf gegen das private Wohnungseigentum. Der Mieter als Freund, der Vermieter als Feind. Dieses Schema zieht sich mit Ihren Vollkasko-Mentalitätsforderungen wie ein roter Faden durch Ihren Antrag, und deshalb lehnen wir ihn selbstverständlich ab. Sie wollen Gas- und Stromsperren abschaffen. Wer soll denn dann für den Strom und für das Gas bezahlen? Der Vermieter, der Versorger? Weder der eine noch der andere können etwas für die Zahlungsunfähigkeit des Mieters. Sie wollen die Modernisierungsumlage abschaffen. Wer würde dann noch Geld in die Hand nehmen, um energetisch zu modernisieren? Und dann fordern Sie neue Fonds, noch mehr Wohngeld und extra Bürgergeld. Kurzum, der Staat als scheinbar unerschöpfliche Melkkuh, die auf dem Rücken derjenigen gemolken wird, die überhaupt noch Steuern zahlen. Lassen Sie es mich klar sagen, mit Ihren Forderungen wird der ausgewogene Kompromiss zwischen dem Schutz der Mieter einerseits und den wirtschaftlichen Interessen der Vermieter andererseits völlig entkernt. Und damit ist zu Ihrem Antrag alles gesagt. Und, liebe Kollegen der Ampel, lassen Sie mich deshalb noch ein paar Sätze an Sie richten, denn mit Ihrer Politik tragen Sie dazu bei, dass Menschen, Mieter wie Vermieter, verunsichert sind und sich bei der Wärmewende, so wie Sie sie angehen, nicht mitgenommen fühlen. Sie treiben die Energiepreise einseitig nach oben, ohne denen, die Unterstützung brauchen, etwas dafür zurückzugeben. Obwohl Sie in Ihrem Koalitionsvertrag versprochen haben, dass das Klimageld kommt, verschieben Sie es auf den Sankt-Nimmerleins-Tag. Die Hauseigentümer, die mit einer Förderung für ihre neue Wohnung planen, lassen Sie bis September im Regen stehen, angeblich wegen einer technischen Umstellung bei der KfW. Aber ich sage Ihnen, was dahinter steckt, weil Sie gar nicht wissen, ob Sie das Geld überhaupt noch zur Verfügung haben. Und um zum Schluss zu kommen, wir als Union, wir sind für starke soziale Leitplanken im Mietrecht. Aber wenn wir diese halten wollen und wenn wir nachhaltig etwas gegen steigende Mieten und Nachzahlungen tun wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass in unserem Land die Wärmeversorgung bezahlbar bleibt und mehr, schneller und kostengünstiger gebaut werden kann. Und das nicht nur in den Städten, sondern auch im ländlichen Raum. Wir müssen Bürokratie abschaffen, indem wir beispielsweise das komplizierte Heiz- und Betriebskostenrecht vereinfachen, anstatt es abzuschaffen. Wir von der Union, wir wollen Technologieoffenheit im Heizungskeller und wir wollen Verlässlichkeit und Planbarkeit bei Förderprogrammen. Das ist unsere Idee von einer Wärmewende ohne soziale Kälte, und wir laden Sie erneut herzlich ein, unsere Vorschläge zu übernehmen. Vielen Dank.
Und jetzt erteile ich das Wort Hanna Steinmüller für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger! Als ich mich auf die Rede vorbereitet habe, habe ich an den Winter 21/22 gedacht. Die Koalition hatte sich gerade ganz frisch konstituiert. Wir haben alle noch Masken getragen. Die Vollinvasion in der Ukraine hatte noch nicht begonnen. Und auch da waren die Gaspreise schon hoch. Sie waren hoch, weil es ein politisches Ziel von Putin ist, die Gaspreise zu erhöhen und unser Land zu destabilisieren. Sie waren nicht hoch, weil es irgendwie technische Probleme bei der Gasförderung gab, sondern es wurde bewusst die Menge des verfügbaren Gas verknappt und gleichzeitig wie unsere Speicher hier in Deutschland leer gezogen, um unser Land und unsere Gesellschaft zu destabilisieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir das als Erstes setzen, weil es kein Naturgesetz ist, dass Gaspreise plötzlich durch die Decke gehen, sondern dass es Teil einer politischen Strategie ist. Und dagegen sind wir vorgegangen. Wir haben direkt im Anschluss, als die Preise so hochgegangen sind, allgemein Gas-, Strompreis- und Fernwärmepreisbremsen eingeführt. Wir haben zielgerichtet die unterstützt, für die es besonders notwendig war, durch den Heizkostenzuschuss I. Das war eines der allerersten Ampelgesetze, die wir hier durchs Parlament gebracht haben, in diesem Winter 21/22, den Heizkostenzuschuss II, die Wohngeldreform. Und wir haben auch langfristig gehandelt. Wir haben mit dem Gebäudeenergiegesetz dafür gesorgt, dass wir die Preisfalle Gasheizung, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher, egal ob Mieterinnen oder Vermieter, dass wir sie davor schützen. Denn unser Ziel ist vollkommen klar. Wir wollen die Abhängigkeit von russischem Gas und insgesamt von fossilen Energien endlich reduzieren. Und dafür gibt es verschiedene Wege. Eine ist die Wärmepumpe, eine andere ist die Fernwärme. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Und es ist vollkommen klar, gerade wenn wir sagen, wir wollen mehr Fernwärme, dann haben wir bei der Fernwärme in den letzten Monaten gemerkt, dass wir da auch noch politisch was zu tun haben, dem, was wir schon gemacht haben. Die Preise bei der Fernwärme sind mit großer Verzögerung jetzt gestiegen. Und es liegt auch daran, dass wir die Regelungen, wie diese Preise angepasst werden können, momentan noch ausbaufähig sind, weil sie einfach abbilden können, wie sich Gas entwickelt. Und die Produktion von Fernwärme ist meistens gar nicht gasgestützt. Und von daher ist es unverhältnismäßig, dass wir da die Preise so steigen lassen. Und deswegen ist eine Forderung, die wir jetzt zu tun haben bei der Fernwärme, dass wir klare Regeln haben, nach welchen Kriterien die Preisanpassungsklauseln umgesetzt werden können. Die zweite ist, auch das ist klar, Fernwärme ist ein Monopol. Wir brauchen mehr Preistransparenz. Und wir brauchen eine staatliche Missbrauchsaufsicht und eine Schlichtungsstelle, falls es zu diesen überhöhten Preisen kommt. Und um noch einen Satz zu dem Antrag der Linken zu sagen, ja, auch der Schutz vor Wärmesperren ist total wichtig. Wir sollten nicht zulassen, dass Menschen im Winter die Heizung ausgeschaltet wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, fossile Energien machen uns abhängig von Diktatoren und Autokraten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir versuchen, die Heizungswende und die Wärmewende hinzubekommen, dass wir einerseits die erneuerbaren Energien ausbauen und gleichzeitig zielgerichtet die unterstützen, die aktuell mit den hohen Preisen überfordert sind, damit wir es gemeinsam schaffen, dass wir uns als Gesellschaft nicht dadurch destabilisieren lassen, dass andere Autokraten beschließen, die Preise in die Höhe schnellen zu lassen, sondern dass wir hier souverän und unabhängig werden. Daran arbeiten wir weiter. Vielen Dank.
Der nächste Redner ist Sebastian Münzenmeier für die AfD-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Heizkosten sind zu hoch und viele Bürger wissen nicht mehr, wie sie die Rechnung bezahlen sollen. So weit, so richtig. Was die Linke im vorliegenden Antrag aber nicht erwähnt, ist, wer denn für diese hohen Kosten überhaupt verantwortlich ist. Die Preise fallen ja nicht irgendwie vom Himmel, sondern sie sind die direkte Konsequenz einer katastrophalen Energiepolitik. Und ich zitiere die Parteichefs Wissler und Schirdewan: Es ist grundsätzlich richtig, ab 2024 keine Öl- und Gasheizungen mehr einzubauen. Zitat Ende. Mit solchen Aussagen sind Sie doch mitverantwortlich dafür, dass die Mietnebenkosten explodieren. Und es ist scheinheilig, wenn Sie sich dann heute darüber beschweren, Frau Ley. Und außerdem schauen wir uns doch mal das Abstimmungsverhalten der Linken im Deutschen Bundestag bei Anträgen zu Heiz- und Wohnkosten mal genauer an. Grüne Inflation und CO2-Steuerung beenden, Wohnen wieder bezahlbar machen, hat die Linke abgelehnt. Keine weiteren Wohnkostenbelastungen, EU-Gebäuderichtlinie stoppen, abgelehnt. Energiewende rückgängig machen, Wirtschaft und private Haushalte entlassen, abgelehnt. Kernenergie für umweltfreundliche, sichere und kostengünstige Energieversorgung, auch abgelehnt. Sie haben konsequent alles abgelehnt, was irgendwie dafür gesorgt hätte, dass die Kostenexplosion verhindert wird und dass wir günstige Preise hier haben. Ihren heutigen Antrag, den bräuchte es überhaupt nicht, wenn Sie in den vergangenen Jahren uns einfach einmal zugehört hätten. Stattdessen haben Sie Hand in Hand mit dieser desaströsen Ampel jeden Tag darauf hingewirkt, dass die deutschen Bürger weiter gegängelt werden, dass ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Und jetzt, wenn die fatalen Folgen Ihrer Politik dann auftreten, jetzt wollen Sie damit plötzlich nichts mehr zu tun haben. Und Frau Ley, ich hätte mich ausnahmsweise mit Blick auf Ihren Antrag mal gefreut, wenn Sie Karl Marx gelesen hätten. Karl Marx hat mal gesagt, radikal sein ist die Sache an der Wurzel fassen. Und Ihr Antrag packt das Problem eben nicht an der Wurzel. Ihr Antrag doktert nur an Symptomen rum. Ein Beispiel. Statt die Kosten zu senken, die Heizkosten, sodass Mieter sich es wieder leisten können, wollen Sie, dass den Mietern die Heizkostennachzahlungen gestundet werden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an alle Mieter. Mit der Linken bedeutet es, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Bezahlt werden muss am Ende trotzdem, meine Damen und Herren. Und woher soll denn eigentlich das Geld für die vorgeschlagenen Härtefallfonds oder für die Wohngelderhöhung kommen? Wollen Sie denn heutzutage allen Ernstes noch den Steuerzahlern da draußen, die sowieso nicht mehr wissen, wie sie am Ende des Monats über die Runde kommen, wollen Sie denen etwa noch mehr Geld abnehmen? Und das zeigt wieder, und auch Ihre Reaktion darauf zeigt, LaFontaine hat die Linke mal als Anwalt der kleinen Leute bezeichnet. Aber die heutige linke Resterampe da hinten in der letzten Reihe, Sie haben die Interessen der kleinen Leute doch schon längst der Regenbogenideologie und dem Klimawahn geopfert, meine Damen und Herren. Deshalb sind Sie überflüssig geworden und deshalb werden Sie bei den kommenden Wahlen auch endgültig aus diesem Hohen Haus verschwinden. Ihren Antrag lehnen wir ab.
Da Daniel Föst seine Rede zu Protokoll gibt, kommen wir zum letzten Redner, Thomas Heilmann für die CDU-CSU-Fraktion.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, beim Lesen des Antrages habe ich mich gefragt, was ist eigentlich die Ursache und was die Wirkung? Die Linke hat ihren Fraktionsstatus verloren und stellt jetzt einen inhaltlich eigentlich nicht mehr diskutablen schlechten Antrag. Und die Frage ist, liegt es daran, dass Sie so schlechte Anträge stellen, dass Sie Ihren Fraktionsstatus verloren haben und gespalten sind, oder ist jetzt sozusagen Ihre fehlende Fraktionsstärke der Grund für diesen Antrag? In Bild-Zeitungsmanier, reißerisch, erklären Sie Einzelfälle, die sehr kompliziert sind zur generellen Lage in Deutschland und erwähnen mit keiner Silbe, dass es ja ein Unterstützungssystem in Deutschland gibt. Und das, ich bin wirklich unverdächtig, die Ampel zu loben, aber Frau Steinmüller, Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, Sie haben ja was gemacht. Ob man jetzt das alles ausreichend findet und richtig findet, kann man natürlich diskutieren. Aber das kommt in Ihrem Antrag alles gar nicht vor. Es wird noch ein Stück schlimmer. Sie sagen, wir wollen einen Härtefallfonds für wohngeldberechtigte Personen. Und fünf Worte später steht im Nebensatz, die keine staatliche Unterstützung bekommen. Was ist das denn für ein Denkfehler? Also wer wohngeldberechtigt ist, hat staatliche Unterstützung. Deswegen ist das schon mal ein Widerspruch in sich selber. Und das mit den Widersprüchen geht dann lustig so weiter. Sie sagen in Ihrem Forderungskatalog, Sie wollen den CO2-Preis abschaffen. Und fünf Zeilen später sagen Sie, das Klimageld soll jetzt endlich eingeführt werden. Auch das ist ziemlich unlogisch, denn das Klimageld, das wir befürworten, ist ja dazu da, einen sozialen Ausgleich dafür zu schaffen, dass wir einen CO2-Preis erheben. Wenn wir aber den CO2-Preis nicht erheben, braucht es A, den sozialen Ausgleich nicht, und Punkt B, haben wir auch gar kein Geld. Wo soll das denn herkommen? Ich meine, man kann das ja nicht drucken. Um es klar für die Union zu sagen, wir sind für den CO2-Preis als mit einer Lenkungswirkung, aber natürlich braucht es dann ein Klimageld und man kann sehr zu Recht die Ampel schelten, dass sie das noch nicht eingeführt hat. Und um an den Beginn meiner Rede darzustellen, Sie sind ja nicht die Nachfolgepartei der SED, Sie sind ja rechtlich immer noch die SED. Und da kann man nur sagen, das scheint da ja durch. Ja, Sie wollen ja jeden privaten Wohnungsmarkt erledigen und zu einem staatlichen Wohnungsmarkt zurückgekommen. Ja, das hatten wir schon mal mit fatalen Folgen, nämlich totalem Wohnungsmangel, einem desaströsen Zustand der Wohnungen. Und energetisch waren die Wohnungen schon gleich gar nicht, die wir 1989 in Ostdeutschland vorgefunden haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir lehnen Ihren Antrag ab.
Damit schließe ich die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19-4-61 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Ist nicht der Fall. Dann verfahren wir genau so.
Wir gehen weiter in der Tagesordnung und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 17, Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel